Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, ihre Bestleistung auf den Platz zu bringen und das bestmöglich konstant. Und ich freue mich riesig, hier in der heutigen Podcast-Folge einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar die Katharina Söhnlein. Ich freue mich besonders, weil sie das nicht so oft macht, so ein Podcast-Interview oder ihr Wissen teilt, aber gleichzeitig, wir uns freuen können auf großartiges Wissen und großartige Expertise, die sie mitbringt. Die Katharina ist nämlich Psychologin im Sport- und Wirtschaftsbereich, auch im Speaking tätig, war letztes Jahr mit den Rhein-Neckar-Löwen Handball-Pokalsiegerin oder sind sie als Team geworden, arbeitet auch bei Hoffenheim, unterstützt dort die Profis im sportpsychologischen Bereich und ist auch selbstständig tätig in anderen Vereinen zum Teil auch oder auch im Bundesliga-Bereich. Ist auch dabei, eine Doktorarbeit zu schreiben im Bezug Leadership in Teams und Führungspersönlichkeiten formen. Also ist da auch Expertin. Jetzt habe ich schon einiges für dich gesagt. Wie würdest du dich vorstellen, Kathi?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, es ist echt so eine Premiere, deswegen freue ich mich dabei zu sein. Was gibt es zu mir zu sagen? Mein Background selber ist Leistungssportlerin. Ich habe lange auch in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga allerdings Golf gespielt. Das ist ein anderer Fachbereich, ne, wo sehr viel mentale Skills auch notwendig sind, weil man einfach viel Zeit hat, viele destruktive Gedanken so eintauchen können. Und da habe ich früh Kontakt zur Sportpsychologie gehabt und bin dann da in diese Schiene reingerutscht. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Jetzt arbeite ich seit 9 Jahren in der Fußball-Bundesliga. Genau, betreue da die Profis bei der TSG Hoffenheim, die zweite Mannschaft. Bin nebenher selbstständig im Bereich Handball-Bundesliga und Eishockey-Bundesliga. Aber auch diverse Einzelklienten. Bin auch Therapeutin nebenher. Das heißt, dieser Grenzbereich zwischen Sportpsychologie und vielleicht auch mal einer psychischen Erkrankung, ne, Angststörung oder sowas, bearbeite ich mit einzelnen privaten Klienten. Bin im Bereich Business Coaching tätig, wenn es darum geht, auch dort bei Führungskräften quasi, ne, und mit Drucksituationen umgehen zu können, weil letztendlich ist das ja das Gleiche, ob im Sport oder im Daily-Arbeitskontext. Druck ist irgendwie allgegenwärtig und wie kann man damit bestmöglich umgehen? Genau, und deswegen habe ich dann auch beschlossen, seit diesem Jahr mich näher mit dem Thema Leadership auseinanderzusetzen und meine Doktorarbeit dazu zu starten. Und da explizit der Fokus eben auf Leadership in Teams, wie man da quasi bestmöglich die Performance rausholen kann. Für sich selber, aber auch für das ganze Team.
Großartig. Danke dir auch nochmal dafür, für die Vorstellung. Da können wir uns auf jeden Fall darüber freuen, eben nochmal mehr von dir zu erfahren, auch über diese Themen Leadership, Leadership im Team. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu deiner Geschichte. Du hast ja gesagt, dass du selber aus dem Golfsport kommst, auch erfolgreich im Profibereich gespielt hast, oder? Du hast gesagt, da warst du eben das erste Mal auch so mit dem Thema mentales, innere Arbeit, Psychologie in Kontakt sozusagen. Also gab es für dich so einen Punkt, wo du so gemerkt hast, wow, das interessiert mich so sehr, dass ich da so reinstarte und eben dahin komme, wo du jetzt hingekommen bist? Oder war das mehr so ein Prozess? Was waren so deine ersten Kontakte mit diesem Thema Psychologie, innere Arbeit? Nimm uns da gerne mal mit.
Ja, also wie ich schon gesagt habe, Golf ist ein sehr, sehr kopflastiger Sport. Also du hast sehr, sehr viel Zeit zwischen den Schlägen, musst sehr viel nachdenken, Entscheidungen treffen. Und ich würde mich jetzt selber auch eher als sehr sensiblen Charakter quasi, ne, der sich viele Gedanken macht, dann auch in solchen Kontexten einschätzen. Und damals hatten wir einen Sportpsychologen auch in der Nationalmannschaft, der mich da doch auch sehr geprägt hat. Ne? Und wir haben viel und gut zusammengearbeitet. Einfach, wie kann man mit bestimmten Situationen besser umgehen, um seine Leistung abzurufen, ne? Wenn man da, weiß nicht, bei großen Wettkämpfen, national, international, irgendwie steht, da sind Zuschauer, da sind Eindrücke. Wie kann ich dann auch vielleicht in einem jungen Alter besser damit umgehen, wo man dann noch nicht so reflektiert ist, wo man manchmal gar nicht so richtig weiß, was sind die Hebel, ne? Wie soll ich damit am besten umgehen, um meine Leistung abzurufen? Und diese Zeit hat mich geprägt, wo ich dann gedacht habe, Mensch, ich mag Menschen auch, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Mich fasziniert das, alles Mentale. Und das wäre doch der Bereich, wo ich mich wohlfühlen würde langfristig. Und dann ist die Entscheidung so ein bisschen gereift und über Umwege habe ich es dann ins Psychologiestudium geschafft und bin jetzt total happy da, wo ich jetzt bin.
Fantastisch. Und jetzt dürfen wir einiges erfahren davon. Eben, du hast ja gesagt, jetzt speziell seit diesem Jahr besonders gehst du noch mal mehr rein in dieses Thema Leadership, oder? Kannst du uns da mal mitnehmen? Weil da gibt es ja besonders auch im Fußballbereich so viele, ich nenne es jetzt mal klassische Bilder. Irgendwie so das Klassischste, was mir gerade so einfällt, ist so, ja, der Leader ist der, der auf dem Platz rumschreit und dann auch mal, wenn es darauf ankommt, eine Grätsche auspackt, oder? Aber wahrscheinlich, oder das ist auch so meine Perspektive darauf, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Oder du kommst ja auch aus dem Golfsport, da ist es auch mehr eine Einzelsportart, wenn ich da das richtig auf dem Schirm habe, oder? Da geht es ja auch um Self-Leadership und so weiter. Wie würdest du jetzt, wo du auch gerade so drin bist in dem Thema, dieses Thema Leadership generell so definieren? Was bedeutet das für dich? Nimm uns da gerne mal mit und gib da mal gerne ein bisschen Kontext rein.
Also, das sind jetzt zwei Ebenen von Leadership, die du angesprochen hast, worauf wir mit Sicherheit auch im Laufe des Gesprächs noch zurückkommen werden. Es gibt auf der einen Seite Leadership in dem Sinne, dass es eine Person gibt, ne, zum Beispiel Trainer, oder externe formale Leader, die quasi eine Gruppe dazu bringen sollen, ein Ziel zu erreichen. Bestmöglich das gemeinsame Ziel. Ne? Also klassisch im Sport, wir haben den Trainer, der Rahmenbedingungen gestaltet und individuell Einfluss auf die Jungs nimmt, um das gemeinsame Mannschaftsziel zu erreichen. Also das ist der eine Pendant von Leadership. Und dann gibt es eben das Thema, was du gesagt hast, so Self-Leadership auch, ne? So verschiedene Rollen. Wie kann ich mich selber dazu bringen, gegebenenfalls auch Führung für meine Sachen zu übernehmen? Ich persönlich finde den Leadership-Begriff im Kontext von Teams, also es gibt da sozusagen Einflussnahme von verschiedenen Rollen in Teams, sehr, sehr interessant und das ist für mich Leadership. Wobei, wenn ich einen kurzen Abriss quasi zum wissenschaftlichen Hintergrund oder zur Entwicklung von Leadership geben darf, dann wird das vielleicht noch ein bisschen verständlicher, wo sich das so in den letzten Jahren auch hinentwickelt hat, ne? Weil früher hat man quasi gesagt, Mensch, es gibt so bestimmte Eigenschaften und wenn jemand diese Eigenschaften beinhaltet, dann ist das der Leader, ne? Also so dieses Great Man, es gibt den, der muss stark sein, der muss gut gebaut sein, der muss irgendwie groß sein, der muss Einfluss nehmen, eine Ausstrahlung haben, ne? Also bestimmte Eigenschaften. Und dann hat sich das so entwickelt, dass das gar nicht so notwendig ist, ne? Also es muss nicht immer der Größte und der Stärkste quasi der Leader sein, sondern es geht um Verhalten. Also welche Verhaltensmuster muss jemand an den Tag legen, um Leute mitnehmen zu können, ne? Dann war das auch nicht genug, weil so einzelne Verhaltensaspekte sind dann vielleicht auch nicht ausreichend. Dann hat sich das so entwickelt, dass man sagt, Mensch, das Verhalten muss ja irgendwie auch zur Situation passen. Also nur das Verhalten alleine reicht gar nicht aus, um eine Gruppe zu führen, sondern das muss angepasst an die Situation sein, dieses Führungsverhalten, damit es überhaupt Leute dazu mobilisiert, ihr Ziel erreichen zu wollen. Ne, und aus diesem Gedanken hat sich in den letzten, ja, sagen wir mal 20 Jahren, 10 Jahren so neuere Sachen entwickelt, auch im Bereich so des Generationenswitches hin zu, also was für Eigenschaften braucht denn dieser Leader, um situationsspezifisch die Leute führen zu können? Ne? Und da haben sich so ganz viele verschiedene Theorien entwickeln, ne? Also jeder kennt das so aus dem Businessbereich, transformationale Führung, charismatische Führung, emotionale Führung. So, also der charismatische Führer, der quasi situationsspezifisch mit seinem Charisma Leute davon überzeugt, das zu machen. Also das ist so ein großer Teilbereich, wo sich Leadership entwickelt hat. Und wenn wir jetzt zu diesem Self-Leadership kommen, was du gerade erwähnt hattest mit dem der Führungsspieler auf dem Platz auch, ne? Da gibt es einen neuen Bereich, mit dem ich mich auch mehr oder weniger intensiv mit beschäftige. Und das nennt sich die Theorie der geteilten Führung, weil man auch festgestellt hat, die besten Teams für beste Leistung quasi sind diejenigen, die sehr heterogen sind. Also wo es ganz viele verschiedene Charakteristischen sind, ganz viele Persönlichkeitseigenschaften, unterschiedliche Typen von Menschen, ne? Und geteiltes Leadership bedeutet, es gibt eine formale Person, der Trainer, ne, zum Beispiel. Es gibt aber verschiedene Rollen im Team, die von einzelnen Teammitgliedern übernommen werden können. Ne? Und da haben sich so in verschiedenen Studien herausgestellt, dass es vier verschiedene Grundtypen gibt. Also so den Aufgabenleader, der vorweggeht, der mit Leistung überzeugt. Ne? Also dieser klassische Leader, den du gerade angesprochen hast, der vielleicht laut ist, der fleißig ist, der so ein bisschen die Standards setzt. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir arbeiten? Dann gibt es den zweiten, und zwar den motivationalen Leader. Das ist vielleicht nicht unbedingt der, der immer ja, immer nur die Standards setzt, wie wir trainieren wollen und fleißig ist und mit Aufgaben und Leistung überzeugt, sondern der die Jungs pusht und laut ist, so ein bisschen der Radiosprecher vielleicht auch auf dem Fußballplatz, ne? Der sagt, Jungs, komm, weiter geht's, da geht noch was. Und das sind beides so Leaderrollen, die viel auf dem Platz, auf dem Feld agieren. Es gibt aber auch zwei ganz, ganz wichtige Leaderrollen, die eher so in der Kabine abseits auch notwendig sind. Und die werden oft vergessen, die sind aber total wichtig. Und zwar zum Beispiel den sozialen Leader. Der soziale Leader ist derjenige, den ich immer so gerne als den Kaugummi zwischen den Menschen beschreibe, ne? Weil jedes Team, was heterogen ist, hat ja unterschiedliche Untergruppen, ne? Also die verstehen sich besser als die. So, und dieser soziale Leader ist quasi derjenige, der mit allen gut kann und versucht, durch Kommunikation alle zusammenzukriegen, ne, und überall so die Wogen glättet, wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, die aber natürlich nicht so sichtbar ist. Und die meisten denken halt, Leadership ist so dieses ja und los und gute Leistung. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die eher diese soziale Rolle einnehmen, die empathischen, die einfühlsamen, die auf die anderen zugehen, mal abseits sie schnappen und sagen, hey, scheiß Training, aber macht nichts. Ne? Das sind ganz wichtige Rollen, damit sich jeder auch wohlfühlt. Und dann gibt es noch den externalen Leader. Das ist so der klassische Führungsspieler, ne? Der gewählte Captain vom Team, der viel die Außendarstellung macht, jetzt im höheren Bereich Bundesliga, derjenige, der mit den Medien arbeitet, mit der Presse, der mit dem Trainer redet, der quasi so diese ganzen To-Dos offizieller Natur so auf den Schultern hat. Und wenn wir jetzt von Self-Leadership reden, ne, dann ist es da total spannend zu gucken, wer ist denn in welchem Bereich gut? Wer fühlt sich denn in was wohl? Ne? Weil alles ist unfassbar wichtig in einem Team. Jede von diesen Rollen, obgleich viele Menschen halt heutzutage eher denen, die man so sieht, die meiste Bedeutung oder ja, den größten Stellenwert zuschreiben.
So spannend. Danke dir dafür fürs Mitnehmen. Der erste Gedanke, der bei mir so reinkam, war so, wo du gestartet hast eben mit der Entwicklung, war so ein bisschen, ja, ist ja ein Spiegel der Evolution, oder? Wie damals, wo die keine Ahnung, die Allerstärksten einfach vorangegangen sind oder eine Gruppe geführt haben und jetzt immer mehr auch wie der Wandel vielleicht der Evolution oder unserer Gesellschaft auch oder immer mehr auch eben, ich sage gerne auch so Silent Leader oder das soziale Leader genannt, super spannend. Sich so herausgestellt haben, die verschiedenen Leaderrollen, wo es ja auch nochmal viel mehr dahin geht, dass, und das finde ich auch persönlich sehr, sehr schön, auch so in der mentalen Arbeit, dass jeder für sich auch schauen darf, was sind meine Stärken und wie kann ich diese in den Leader-Bereich bringen, oder? Jetzt mit diesen verschiedenen Theorien und Leader-Formen, die du genannt hast, was mega, mega, mega spannend ist, ich bin auch gespannt, wenn wir da später noch auf Teams eingehen, wie das dann zusammenspielt, aus deiner Sicht. Würdest du sagen, so ein bisschen, also ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, dass man auf die Stärken schauen darf und dann sich in eine Leaderrolle entwickeln darf, würdest du sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, für jeden Spieler, für jeden Menschen eine gewisse Leaderrolle anzunehmen, wenn er versteht, dass es eben diese verschiedenen gibt? Wie würdest du sagen, also einerseits ist das möglich und andererseits, was würdest du da vielleicht den Fußballern und Fußballerinnen mit auf den Weg geben, wie sie die Leaderrolle, ihre persönlich passende, ausprägen können?
Also einmal die persönlich passende für das komplette Team oder für sich im Kontext Self-Leadership?
Yes, ich würde sagen erstmal Self-Leadership und dann auch vielleicht die Übertragung, wenn man das gefunden hat, ah, okay, wie kann ich das auch ins Team einbringen?
Also es geht letztendlich darum, dass jeder sich erstmal anfängt zu hinterfragen und zu reflektieren. Was bin ich denn für jemand? Also wie agiere ich gerne? Bin ich jetzt jemand, der super empathisch ist, der gerne zuhört bei anderen? Oder bin ich derjenige, der lieber ein bisschen leiser ist, aber dafür irgendwie konsequent den Maßstab im Training setzt? Ne? Und da gibt's kein richtig und falsch. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Spieler zu mir kommen, weil sie irgendwie geschickt werden und sagen, ich muss lauter sein, hat der Trainer gesagt. Ne? Ich muss irgendwie mehr Präsenz zeigen. Und das ist natürlich total gutmütig gemeint auch vom Trainer. Und das kann man auch in gewissem Maßen natürlich trainieren und auch erarbeiten. Also es ist gar nicht ausgeschlossen, dass jemand, der nie laut ist, das gar nicht kann. Schwierig wird es nur, wenn es nicht authentisch ist, ne? Und wenn man sich eigentlich gar nicht wohlfühlt. Weil die beste Leistung im Sportkontext oder generell in jedem Leistungskontext ist, wenn man es authentisch rüberbringt, weil man sich da nicht zusätzlich noch Stress macht. Weil sonst kommt man in so eine Beobachterrolle von sich selber und denkt so, bin ich jetzt wirklich laut genug? ne? Und dann ist es ja der Fokus komplett weg von der Leistung. Und wenn ich dann also das reflektiere und mich hinterfrage, wo fühle ich mich wohl, was ist denn mein authentisches Ich, dann kann ich auch schauen, dass ich das noch stärke, ne? Also dass ich da noch mehr sozusagen reingehe und da noch mehr das ausweite. Also wenn ich schon die Standards setze, dann kann ich vielleicht das noch mehr machen, noch auch ab und zu mal einfließen lassen und bei den anderen einfordern, ne? Weil ich habe ja nur die Berechtigung, andere vielleicht für ihr geringeres Trainingspensum zu kritisieren und zu hinterfragen, auf eine sehr wertschätzende Weise und respektvoll natürlich, ne? Wenn ich selber das vorlebe. Also das zum Beispiel. Und wenn ich das für mich weiß, kann ich eben gucken, wo fühle ich mich wohl, in welchem Bereich, in welche Rolle kann ich vielleicht reinwachsen.
Wundervoll. Ich finde es so wichtig, auch was du gesagt hast, dass nichts davon besser oder schlechter ist, oder? Weil es ist ja eben das Ding, wenn auch so, ja, besonders vielleicht auch in Mannschaften, wenn jemand noch da spielt, kurz vor dem Sprung ins NLZ, dann gibt es ja zum Teil auch Trainer, die jetzt nicht unbedingt top ausgebildet sind oder vielleicht noch diese, wenn sie jetzt mal alte Sichtweise haben oder ich weiß nicht, du kommst ja auch aus anderen oder hast auch Einblick in andere Sportbereiche. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, der Fußball hängt auch so ein bisschen hinterher, was so zum Teil Perspektiven angeht, ne? Was würdest du da sagen, wenn dieser Fall zum Beispiel auftritt, oder? Also Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Jemand geht da jetzt rein, macht das für sich, reflektiert sich selbst oder geht dort rein und entwickelt seine persönliche Leaderrolle, entwickelt die Stärken, geht dann aufs Feld, ist confident damit und dann kommt der Trainer um die Ecke und sagt, hey, du sollst aber jetzt lauter sein, so zum Beispiel. Und wie du auch gesagt hast, 100%, jemand kann das in einem gewissen Rahmen auch ausleben, aber ja, so, dass es sich halt noch wohlig anfühlt. Wie würdest du sagen, aus deiner Perspektive und Erfahrung, die du auch gemacht hast, wie kann jemand, ein Spieler, eine Spielerin, das dem Trainer bestmöglich vermitteln vielleicht oder dann vielleicht auch gar nicht vermitteln und trotzdem bei sich bleiben, um weiter in dieser Rolle zu bleiben und nicht irgendwie den Ausweg zu gehen, sozusagen dann auf den Trainer mehr zu hören als auf sich selbst? Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich voll, ne? Dass ich mich sozusagen nicht abhängig davon machen lasse, was der Trainer dann möchte und erstmal bei mir bleibe. Das ist total, also finde ich persönlich aus der Erfahrung heraus, abhängig von dem Verhältnis, das ich zum Trainer habe. Ne? Und kann ich mich davon abgrenzen? Weil Trainer sind letztendlich auch nur Menschen und manchmal fordern sie etwas aus der Emotion heraus, ne? Weil sie irgendwie den Spieler dann auch als Mittel zum Zweck sehen. Gar nicht böse gemeint, ne? Aber das ist ja dann manchmal so, dass es dann schnell geht im Training. Hey, ich möchte, dass du mehr das und das machst. Und da quasi braucht man so ein gewisses Feingefühl der Einschätzung, ne? Also aus welcher Intention heraus sagt der Trainer das jetzt? Möchte er mich wirklich besser machen? Oder ist das jetzt irgendwie gerade, weil die Situation es erfordert? Und es hätte jetzt eben jeder x-beliebige sein können, dem man diese Sache sagt. Ne? Und wenn ich das Gefühl habe, nee, der möchte das wirklich für mich, dann finde ich persönlich, ist auch nie was Schlimmes daran, aktiv zum Trainer zu gehen und zu sagen, ich merke, ne, da ist irgendwie eine andere Erwartungshaltung an mich. Ich würde gerne mit Ihnen darüber reden, was erwarten Sie von mir, ne? Und dann weiß man ja zumindest, was ist irgendwie so die Messlatte, woran ich gemessen werde. Und dann kann ich immer noch für mich selber entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht. Und ansonsten ist mein Rat immer, wenn es irgendwie so unmittelbar vor einem Spiel ist oder in der Trainingsaktion, dass da eigentlich so Durchzug am besten ist, ne? Also rechts rein, links raus. Gar nicht despektierlich gemeint, dass die Meinung des Trainers nicht wichtig ist. Die hat mit Sicherheit auch eine Rechtfertigung oder eine Daseinsberechtigung, aber sie ist nicht förderlich in der konkreten Situation, weil es daran hindern wird, gleich 90 Minuten mein Bestes zu geben oder in der Trainingsform zu performen. Ne? Und wenn man es sich trotzdem zu Herzen nehmen möchte und darüber nachdenken möchte, dann im Nachgang in der Kabine, unter der Dusche, im Auto oder zu Hause im Bett am besten. Ne? Das wäre so mein Rat für den Umgang damit.
Wundervoll. Danke dir dafür fürs Mitnehmen. Ja, letztendlich so auch meine Erfahrung mit dem ist so auch erstmal zu verstehen, dass der Trainer ja an sich nichts anderes hat als eigentlich das ähnliche Ziel wie der Spieler auch, dass die Mannschaft bestmöglich performt, oder? Und da ist eben auch so, wie du gesagt hast, oder? Absolut großartig, so damit umzugehen. Und es an sich auch nicht schlimm ist, wenn man das gecheckt hat, der Trainer möchte ja auch nur das Beste fürs Team, oder eben zu dem Trainer zu gehen und ihm offen und ehrlich zu sagen, schätzen auch die meisten Trainer, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, schau mal, meine Perspektive, diese Stärken kann ich einbringen. Aus meiner Perspektive hilft das dem Team bestmöglich erfolgreich zu sein, was ja auch dein Ziel ist, oder? Und schon ist da eine Kommunikationsebene an sich auch da, oder? Und gegeben.
Ja, total. Und was ich auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, was ich total wertvoll finde, und deswegen will ich da jetzt auch für meine Kollegen mal kurz ein bisschen Werbung machen. Inzwischen hat sich das so entwickelt, dass in den meisten Leistungszentren, Nachwuchsleistungszentren ein Sportpsychologe angestellt sein muss, ne? Ob in halber Stelle oder in Vollzeitstelle. Und das sind hervorragende Themen, die man super mit Sportpsychologen bearbeiten kann. Und also wenn da bislang noch die Hemmschwelle sehr gering war, sehr, sehr hoch war, dahin zu gehen, ne, und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich da reden soll. Das sind ideale Einstiegsfragen. Einfach hingehen und sagen, hey, der Trainer erwartet irgendwie das von mir. Ich fühle mich da gerade irgendwie ein bisschen unwohl oder ich weiß nicht so richtig, was meine Rolle ist, ne, wie ich das vielleicht verkörpern kann, das ausleben kann. Hingehen, ein Gespräch führen. Das sind ausgebildete Fachkräfte, die einem unfassbar gut da helfen können. Und durch so eine Zusammenarbeit man eben auch so ein bisschen seine authentische Leadership-Rolle finden kann, um langfristig seine beste Performance abzurufen. Und deswegen wollte ich das an der Stelle jetzt einfach mal kurz noch loswerden, weil das viele vielleicht auch gar nicht wissen oder eben bislang noch nicht den Zugang dazu gefunden haben.
Ja, das ist großartig. Eben hattest du, glaube ich, auch schon mal in einem Vorgespräch von uns gesagt, dass es auch möglich ist oder man sich auch erfragen kann als Spieler, also dass man da nicht auf sich allein gestellt ist, sondern da bei der Sportpsychologin oder beim Sportpsychologen Bescheid geben kann, dass es vielleicht auch ein gemeinschaftliches Gespräch gibt, Sportpsychologe als Mediator dient oder was auch immer. Mega spannend. Jetzt bist du ja schon ein bisschen auf oder sehr viel auf die Leader-Typen eingegangen. Jetzt super spannend, so die verschiedenen Formen haben wir schon kennenlernen dürfen, auch wie man dorthin kommt, dass bestmöglich so ist, dass man da erstmal auf sich schauen darf und dann eine Leaderrolle entwickeln darf, grundsätzlich daraus. Und du bist auch schon darauf eingegangen, dass sozusagen die best funktionierenden Teams, dass man das herausgefunden hat oder bestmöglich verschiedene Persönlichkeiten mit sich tragen, oder? Jetzt sind wir ja da ein bisschen auf Leadership eingegangen. Du hast die verschiedenen Leaderrollen durchgegeben. Würdest du sagen, dass jedes Team jede dieser Leaderrollen braucht oder braucht es auch für gut funktionierende Teams vielleicht auch Spieler, die für den Moment okay sind damit, hey, ich bin jetzt hier in diesem Team nicht der Leader, sondern mehr so, keine Ahnung, der Vorlagengeber oder der einfach stabil ist oder der Rotationsspieler oder was auch immer, ne? Kannst du uns da mal mitnehmen bezüglich diesem Aspekt eben funktionierender Teams? Welche Rollen dürfen da gegeben sein? Ganz grundsätzlich erstmal.
Ja, super, dass du das nochmal ansprichst. Ich hatte ja eben angesprochen, dass es grundsätzlich diese vier Rollen gibt. Und also Aufgabenleader, Motivationsleader, sozialer Leader, externer Leader, die unabhängig und unterschiedlich ausgelebt werden können. Ne? Und es gibt Teams, wo eine Person zum Beispiel drei von diesen schon innehat. Es gibt aber genauso Teams, wo irgendwie drei verschiedene Spieler eher ein Aufgabenleader sind, wo dann ein Spieler nicht nur Aufgabenleader ist, sondern auch noch sozialer Leader. Dann gibt es Teams, die unterschiedliche Konstellationen haben. Und es gibt natürlich auch ganz viele Spieler, die sich in keiner von dieser Rolle wiederfinden, aber auch das ist in Ordnung. Weil man muss natürlich auch immer im Hinterkopf haben, in so einer Fußballmannschaft, ne, irgendwie mit 20 plus Kadergröße, da kann gar nicht jeder ein Leader sein. Weil dann wird es automatisch zu Konflikten kommen, weil Leadership beinhaltet ja Einflussnahme von anderen zur Zielerreichung. Wenn ich aber jetzt vier verschiedene Leute habe, die Einfluss nehmen wollen in einem bestimmten Kontext auf die anderen, dann wird es immer einen Interessenskonflikt geben, weil sich jeder das ja irgendwie anders vorstellt. Von daher ist das total normal, dass es ganz viele auch einfach Macherspieler sind. Ne? Die kriegen eine Aufgabe, sehr pragmatisch, und die machen einfach. Und die überzeugen damit und die sind super damit, wenn sie eben nicht noch eine Verantwortung in irgendeiner Art und Weise spüren, dafür zuständig zu sein oder dafür zuständig zu sein. Natürlich ist ganz wichtig auch im Hinterkopf zu behalten, dass diese Leaderrollen alle sehr intuitiv ausgelebt werden. Also es ist jetzt kein Spieler, der sagt, also ich will jetzt der Motivationsleader sein, der soziale Leader und der externe Leader, sondern das passiert durch die Persönlichkeit sehr beiläufig, während der Kennenlernphase, gerade in der Vorbereitungsphase von so einer Saison, ne, wenn es dann in die ersten Spiele geht, dann entwickelt sich sowas raus. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die hervorragende Leistungen bringen, weil ihre Persönlichkeit eben so ist, dass sie sagen, ich halte mich da zurück. Ich mache meinen Job gut. Und davon braucht es sehr, sehr viel, um Leistung eben abrufen zu können.
Großartig. Was würdest du sagen, weil du hast jetzt auch das Wort ja intuitiv angesprochen oder dass es auch intuitiv kommt. Was würdest du sagen, wenn jetzt das Fußballer oder Fußballerin da sich Gedanken macht, wir sind ja auch gerade so zeitlich in der Sommerpause oder die kommende Saison steht an, ist ja auch eine Frage, wovon ich auch ein Fan bin, ehrlich gesagt, dass ein Spieler sich auch mal die Frage stellt, welche Rolle möchte ich einnehmen im Team und nicht nur passiv reingeht und dann so dieses typische oder ja, mal schauen, was so passiert, weil dann wird es wahrscheinlich eher eine sehr passive Rolle oder du kriegst vielleicht eine Rolle zugewiesen, die gar nicht deine ist. So. Mhm. Was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung? Was würdest du da den Fußballern, Fußballerinnen mitgeben? Wie kann man seine Rolle im Team finden und wie kann man das vielleicht auch beleuchten, was die richtige Rolle ist jetzt für die kommende Saison vielleicht?
Ja, das ist eine super Frage. Ne? Also vor allem, wenn man dann schon so viel Reflexionsgabe hat und sich wirklich konkret mit der Frage auseinandersetzt. Denn wie ich schon auch mal erwähnt hatte vorhin, jeder kann natürlich auch in gewisser Maß in jede Rolle reinwachsen. Und wenn ich jetzt sage, ich war das bislang noch nicht, aber ich würde gerne so ein Aufgabenleader sein, ich würde gerne mit Leistung vorweggehen, ne, und mit Trainingsumfängen, ne, dann weiß ich ja, das beinhaltet, ich bin der Erste, der kommt, ich bin der, der am härtesten arbeitet, ich bin irgendwie fleißig, ich bin konzentriert, ich lasse mich nicht ablenken, ne, und arbeite sozusagen am Limit, am Maximum, dann sind genau das die Sachen, die ich in der Vorbereitung von Tag 1 sozusagen auch aktiv umsetzen muss. Also es beginnt immer bei einem selber. Ne? Oder wenn ich der soziale Leader sein möchte, so ein bisschen das Kaugummi, naja, dann rede ich halt viel mit anderen, ne, und höre zu und bin irgendwie geduldig auch so ein bisschen, hinterfrage, wie geht's dem anderen jetzt, pushe die anderen vielleicht gegebenenfalls ein bisschen mehr. Also es beginnt ganz klar damit, zu überlegen, wer möchte ich sein und was, um das auszufüllen, was bedeutet das, ne? Auf Handlungsebene ganz konkret. Wie muss ich dann agieren? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man da auch in diese Rolle reinrutscht, wenn man konsequent dranbleibt. Und ganz, ganz oft, das sage ich jetzt vielleicht, ne? Also gerade im jüngeren Alter ist es natürlich dann ganz, ganz oft ganz einfach, irgendwie die Verantwortung auch an andere abzudrücken. So, der andere ist schuld und es funktioniert nicht. Aber man kann immer erstmal bei sich anfangen. Wie ist mein Trainingsumfang? Wie ist meine Motivation? Gebe ich Vollgas? Im Sinne von, ist es irgendwie möglich, dass ich auch Vollgas gebe? Und sich zum Beispiel jedes Mal nach dem Training zu reflektieren auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht, 10 ist wirklich, ne, ich habe mein Bestes gegeben. Wo sortiere ich mich ein? Und wenn ich dann über einen längeren Zeitraum der Vorbereitung immer wieder mich bei 9 und 10 wiedergefunden habe, naja, dann kann ich schon in diese Rolle auch reinrutschen. Und auch da ist es total sinnvoll, das nicht nur mit sich selber zu reflektieren, weil man ja manchmal dann gar nicht weiß, was gehört denn noch dazu, sondern gegebenenfalls auch wieder auf die Expertise von anderen Leuten zurückzugreifen, ne? Sei es Sportpsychologen, mit der Hilfe von erfahrenen Spielern. Ja, es muss nicht immer der Sportpsychologe sein, aber der hat natürlich die meisten Skills auch und Methodenwissen im Hintergrund, um den Personen zu, um die Personen zu unterstützen, eben für sich die Rolle zu finden.
Sehr schön. Also so, wie du gesagt hast, finde ich auch ein super, ja, super Vorgang an sich oder wer will ich sein und dann die Aufgaben vielleicht auch Denkweisen zu hinterfragen oder aufzustellen und dann auch gemeinsam das vielleicht anzuschauen, wie du gesagt hast, mit einer Sportpsychologin, Sportpsychologen oder was auch immer. Vielleicht sogar, je nachdem, wenn man davor schon eine gewisse Leaderrolle inne hatte, vielleicht auch einen Trainer darüber zu reflektieren, wenn das Verhältnis da ist, oder? Was vorhin bei dem Thema, du hast ja gesagt, oder die verschiedenen Leader-Typen. Du hast ja auch den Trainer angesprochen als bestmöglich im besten Fall. Und ich war wahrscheinlich auch bei den allererfolgreichsten Teams immer nur so, wenn, oder bestmöglich so, dass der Trainer auch eine gewisse Leaderrolle einnimmt, oder? Jetzt gibt's ja auch, leider, das entspricht ja der Realität, auch wenn es vielleicht nicht so sein sollte, Teams, wo jeder Spieler oder jede Spielerin spürt, okay, der Trainer ist halt einfach keine Leaderrolle oder es passt nicht so oder vielleicht auch einfach nicht so gut oder was auch immer. Was würdest du da sagen? Ist es grundsätzlich möglich, wenn jetzt jemand dabei ist, vielleicht der den Eindruck hat, ja, unser Team ist eigentlich super, aber der Trainer hat keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal so, oder? Auch nicht abwertend gemeint, sondern rein bestmöglich neutral betrachtet, oder? Mhm. Können dort die Spieler Leaderrollen das Team so halten, dass ein Trainer nicht mehr notwendig ist quasi? Oder wenn der Trainer gar nicht gegeben ist in der Leaderrolle, kann das trotzdem zu Erfolg führen? Was ist also deine Perspektive darauf?
Schwierig, es muss bestimmte andere Rahmenbedingungen geben. Das ist meine Meinung und vielleicht auch die Erfahrung, weil der Trainer ja dafür zuständig ist, Rahmenbedingungen zu gestalten, in der sich jeder vielleicht auch ausleben kann, eben seine bestmögliche Leistung abzurufen und seine Rolle zu finden. Und natürlich gibt es immer wieder Teams, das ist ja klar, wo Trainer vielleicht nicht der Leader ist, der die Rahmenbedingungen sozusagen so schafft, dass möglichst alle im Team sich da wohlfühlen. Das ist insofern kompensierbar, wenn es andere Leute im Team drumherum gibt, die gegebenenfalls bestimmte Aufgaben dann übernehmen, beispielsweise Co-Trainer. Ne? Also wenn es ein Trainer ist, der nicht der kommunikativste ist, der nicht so viel sozialen Einfluss nehmen möchte irgendwie auf die Spieler, ne? Nicht so der Reder ist. Und es gibt viele, viele im Team, die irgendwie sehr sozial orientiert sind, die sehr viel Kommunikation brauchen, die auch mal ehrliches Feedback brauchen, ne? Und Transparenz in Entscheidungen. Wenn es dann einen Co-Trainer gibt, der das zum Beispiel erfüllen kann, dann kann auch dann trotzdem ein Team natürlich funktionieren und Leistung abrufen. Und das ist dann natürlich von Situation zu Situation total unterschiedlich. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ein Team nicht trotzdem erfolgreich sein kann, wenn wir auch fragen, was überhaupt Erfolg ist. Ne? Die meisten definieren ja Erfolg unter gewinnenden Titel und gewinnen am Ende. Vielleicht ist das Thema dann aber eher Entwicklung oder solche Sachen. Es ist aber nicht gänzlich ausgeschlossen, weil Trainer sind ja auch nur Menschen und dürfen auch jeden Tag an ihren Leader-Skills lernen und haben ja oft auch Coaches oder Leute, mit denen sie sich irgendwie austauschen können zu ihren Leadership-Skills.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Ich würde sagen, Erfolg ist nicht immer nur das Ziel zu erreichen, sondern auch retrospektiv zu gucken, wo stand ich und wo bin ich jetzt? Ne, auf diesen kleinen Meilenstein zwischendurch. Weil wenn es nur auf das Ziel ausgerichtet ist, naja, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, quasi es nur destruktiv zu sehen und es nicht zu erreichen. Wenn ich aber sage, Mensch, jeden Tag, ich werde ein bisschen besser und ich entwickle mich, ja, dann hat das, was rauskommt am Ende, nicht so viel Gewicht, sondern es ist ganz, ganz viel schon gesammelt auf dem Weg.
Mega. Also so auch das Beste aus sich zu machen quasi. Es sind auf Teamebene, aber auch persönliche Ebene.
Und da vielleicht auch nicht nur in diesem ganzen Optimierungswahn, nicht immer nur höher, schneller, weiter und besser und Fortschritt und Fortschritt, sondern vielleicht auch mal, ja, Stillstand ist auch mal vielleicht eine Entwicklung, kann auch mal erfolgreich sein, eben mal durchzuatmen und einfach mal zu gucken und eine Pause einzulegen. Nicht immer nur sich triezen und pushen.
Voll. Also auch eben im Kontext oder auf das große Ganze dann letztendlich gesehen so. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr, sehr lange reden. Ich habe auch noch so einige Fragen, die interessant sein können zu diesen ganzen Themen. Ich glaube, du kannst auch bei ganz, ganz vielen Themen großartigen Input geben. Ich glaube, was schon mal gut drüber gekommen ist, Leaderrolle, wie kann man das selbst entwickeln für sich? Was braucht es auch im Team? Ne, ist schon mal großartig, kann jeder was für sich mitnehmen. Gibt's zu diesen beiden Themen, wenn wir jetzt Leadership nochmal anschauen, erfolgreiche Teams, noch etwas aus deiner Perspektive, was wir noch nicht reingebracht haben oder was du noch dazu sagen möchtest? So.
Was ich besonders wichtig finde, wenn wir über Teamzusammensetzung und Leadership reden, dann hat das auch immer etwas mit Teamentwicklungsprozessen zu tun, finde ich. Ne? Weil Leadership ist ja nicht etwas, was jetzt umgesetzt wird, sondern was sich auch entwickelt. Wenn wir an Vorbereitung denken, kommen heterogene, unterschiedliche Menschen zusammen. Da gibt es diesen Trainer, jeder muss sich irgendwie erstmal damit auseinandersetzen. Und es gibt so ein Modell der Teamentwicklung, ne? Also dass man sozusagen sich erstmal formt, Alle kommen irgendwie zusammen. Dann gibt es so eine Phase Storming, wo es Konflikte gibt, die auch ausgetragen werden müssen, ne? Weil jeder hat unterschiedliche Sichtweisen, Perspektiven, Erwartungen vielleicht. Das muss so ein bisschen ausgetüftelt werden. Was ist so der Konsens daraus aus diesen Konflikten? Dann kommt es in Performing überhaupt, ne? Weil jeder dann so ein bisschen weiß, das ist unser Fahrplan, das ist der Kompass, wo wir hingehen in die Richtung. Das ist unser Ziel gemeinsam und jeder ist committed. Und dann kann ich eben Höchstleistungen bringen. Und in diesem Kontext finde ich es total wichtig, wenn wir von Leadership reden, dass auch es Raum geschaffen wird, dass auch Spieler sich untereinander besser kennenlernen, dass der Trainer die Leute besser kennenlernt. Ne? Weil wir Menschen sind ja alle letztendlich metaphorisch wie ein Eisberg. Ne? Also 20% sind über dem Wasser. Das ist unser Verhalten, was wir sehen irgendwie. Das Handeln im Daily Business. Ne? 80% sind aber unter der Wasseroberfläche. Das sind Motive, Erfahrungen, Fähigkeiten, Erwartungen, so Hintergründe, Persönlichkeit, Bedürfnisse. Und gut hochfunktionierende Teams kennen sich ein bisschen mehr unter der Wasseroberfläche. Die wissen, wenn die Person sich so verhält, dann hat das vielleicht da und da und damit zu tun. Und dann ist es nicht so abwinken von wegen, ah Mann, ne, und wütend sein, weil die sich schon wieder so verhält, die Person, sondern, ah, okay, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Die verhält sich jetzt so, weil wahrscheinlich das und das. Und jetzt gehe ich einfach mal offen und interessiert und empathisch zu der Person, ne, und frag mal, was da ist. Und das, finde ich, ist schon auch ein Aspekt von Leadership, der nicht nur vom Trainer, vom formalen Leader nach unten gelebt werden sollte, dieses Zuhören, ich bin offen, ich bin da für euch, sondern auch untereinander. Weil ne, das ist der größte Konflikt, der größte Störenfaktor für vielleicht auch keine erfolgreiche Leistung im Team ist, innere Konflikte, inneres Abwinken, inneres, ach, schon wieder hat er den Scheißpass gemacht, ne? Das ist keine schöne Kultur des Miteinanders. Und wenn ich keine Kultur entwickle in dem Team, die angenehm ist, in der man sich wohlfühlen kann, dann ist es einfach ein Faktor, der den Erfolg stören kann. Mhm. Und da beginnt es manchmal auch bei sich selber, dass ich erstmal über mich selber herausfinde, was ist dann eigentlich unter dieser Wasseroberfläche in meinem Eisberg. Ne, das meinte ich vorhin mit diesem Reflektieren und dem Hinterfragen. Und dann Raum zu schaffen, auch gegenseitig so ein bisschen vielleicht auch da hinter die Fassade zu gucken, um ein gegenseitiges Verständnis dafür zu haben. Irgendwie, warum reagiert jemand so, wie er ist? Und ich finde immer das Zitat von Thomas Müller in dem Kontext total toll, der ne, nach dem Champions League-Sieg, glaube ich, weiß nicht mehr das Jahr, gesagt hat, wir haben irgendwie gekämpft darum, den Fehler des anderen gut zu machen. Mhm. Und das ist ja genau das, was man erreichen möchte, irgendwie. Okay, der hat einen Fehler gemacht, ist in Ordnung. Ne? Okay, passiert, diese Akzeptanz dafür und wir machen weiter. Weil wir hängen alle irgendwie in dem gleichen Boot und wir wollen alle in die gleiche Richtung.
Super spannend. So, was ich daraus auch mitnehmen kann, was du gesagt hast, mit den verschiedenen Team-Buildings-Prozessen, nenne ich es jetzt mal, oder generell Gruppenprozessen, gruppendynamischen Prozessen, letztendlich Vertrauen, oder? Also auch wenn mal was da ist, was sich vielleicht nicht so angenehm anfühlt, je nachdem, oder den Eindruck hat, oh, hier läuft es in eine falsche Richtung, auch darauf zu vertrauen, dass es auch, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht, genau das Richtige sein kann, um eben ja vielleicht irgendwas aufzubauen, stabilisieren, Vollgas geben zu können als Team, oder? Und so dieser Aspekt, den du genannt hast, eben der Akzeptanz den anderen gegenüber, auch gewisse, eben, wo jeder vielleicht auch so selbst sich an die Nase nehmen darf, für sich selbst zu reflektieren, aber auch offen mit den Teammitgliedern umzugehen. Oftmals ist es ja auch so, ist auch etwas, was immer wieder vorkommt. Ich weiß nicht, ob das jemals so war, dass es nicht so war. Wenn ein Spieler um die Ecke kommt und sagt, ja, der Trainer ist so scheiße und so, der mag mich nicht, dann so, okay, magst du den Trainer? Nein, ich finde den auch scheiße. So. Und dann ist immer so und dann so, ja, okay, du kannst halt auch vielleicht selbst anfangen, die positiven Dinge beim Trainer zu sehen, ihn zu akzeptieren. Und dann wird automatisch, weil wir ja auch auf einer gewissen Ebene, du hast ja gesagt, mit dem Eisberg zum Beispiel, passieren ja auch ganz viele Sachen, die wir nicht sehen können. So, das heißt, wenn ich den anderen akzeptiere, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er mich auch akzeptiert und so weiter. Ne? Und das sind ja auch so Sachen, wo jeder sich an die Nase nehmen kann und das Team einbringen kann. Was ja dann vielleicht auch wieder eine Leaderfähigkeit ist, wenn man das so zusammenfasst.
Ja, total. Ich finde es gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit dem irgendwie so gegenseitigen auch Vertrauen, ne? Also so Aspekte für auch, das ist jetzt nicht Leadership, aber so resiliente Teams, also widerstandsfähige Teams, die irgendwie Leistungen trotz Widrigkeiten aushalten. Ne, da ist genauso dieses psychologische Sicherheit. Also ist da hinter meinem Rücken jemand, wenn ich falle, zum Beispiel bildlich gesprochen, ne? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich den mutigen Pass machen kann, weil ich ganz genau weiß, die kompensieren das, weil sind wir doch ehrlich, ohne Fehler funktioniert es im Sport nicht. Ich werde nicht besser, wenn ich nicht Fehler mache. Ich werde nicht besser, wenn ich nicht mal mutig etwas ausprobiere. Aber da scheitert es ganz oft, wenn es keine Kultur gibt, die zulässt, dass ich Fehler mache. Eines meiner Lieblingszitate von einem Trainer, was ich gehört habe, was ich ihm auch gesagt habe, dass ich das total toll fand, als er gesagt hat, geil, das ist mein Lieblingsfehler, den du gemacht hast. Ne? Also wie schön ist das, wenn man eine Kultur hat, wo auch gefeiert wird, wenn es geile Fehler passieren, weil es zeigt, dass die Person mutig war und aus dem noch geilen Fehler, der vielleicht fünfmal passiert, kann ja irgendwann die geile Aktion passieren, weil er durchgeht, weil es passiert, weil er es schafft zum Beispiel. Ne? Also dieses psychologische Sicherheit, aber auch Zuverlässigkeit, ne? So à la Thomas Müller. Ich kann einfach machen, weil ich weiß, unser Team ist so gut zusammengewachsen durch den Teambildungsprozess, durch den Leadership-Prozess oder die Kultur des Leaderships, dass ich das einfach machen kann, Gas geben kann. Ja, und dann dieses gegenseitige Kennenlernen. So, ich weiß, wie die anderen ticken, die wissen, wie ich ticke, und dann kann man miteinander viel, viel einfacher umgehen, auch für das im Hinblick auf das Ziel.
Super schön. Yes. Ich glaube, damit ist alles gesagt. So. Auch hier an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr könnt die Folge natürlich auch nochmals anhören, um alles mit rauszunehmen für euch und vor allen Dingen auch umzusetzen. Kathi, recht herzlichen Dank für deine Expertise, für deine Energie, die du reingebracht hast. Wirklich großartig, großartige Dinge, wo jeder was für sich mitnehmen kann, jeder da, wo er halt gerade
Sehr
steht, oder?
gerne.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja, das auch großartig fanden, was wahrscheinlich so sein wird, und mehr von dir erfahren möchten, wo kann man dich finden? Du hast ja vorhin in unserem Vorgespräch von der Website gesprochen, kannst du die mal noch benennen, dass da
Ja,
jeder vielleicht
klar.
raufgehen kann?
Also man kann mich erreichen unter katharinasöhnlein.de, ne, auf meiner Website. Für diejenigen, die LinkedIn haben, auch da bin ich unter Katharina Söhnlein zu erreichen, bei der Website mit Söhnlein mit OE, aber ansonsten genau über diese zwei Kanäle. Und ja, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, ne, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, hier sind 35 Grad und ich glühe auch so ein bisschen, aber ich wollte jetzt nicht aufstehen und das Fenster aufmachen, weil wir so im Flow waren und es mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass ich vielen Leuten wertvolle Tipps mitgeben konnte. Und das ist echt ein Bereich, wo man so, so viel machen kann, in dieser Teamdynamik, in diesem Kontext. Und wenn da Fragen oder weitere Themen noch offen sind, kann man sich sehr gerne bei mir auch melden.
Super. Ich packe es auf jeden Fall auch nochmal unten in die Shownotes rein, so dass man da auch nochmal raufklicken kann. Aber jetzt eigentlich alles gesagt dazu. Danke dir, wie gesagt, und jetzt euch viel Freude bei der Umsetzung. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, diesem Podcast eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung dazulassen, dass noch mehr Fußballer und Fußballerinnen erfahren können, auch diese Folge hören können mit der Katharina, die am Start war. Und jetzt yes, macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.